Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Grand Prix von Barcelona liegt hinter uns. Eigentlich ein Rennen, was nicht ganz so spektakulär abläuft, und so schien es auch heute. Bis eine geplatzte Mercedes Power Unit das Chaos ausbrechen ließ, und darüber müssen wir heute sprechen. Wir, das bin nicht nur ich alleine, mein Name ist Dennis Lewandowski, nein, auch der Mann, nachdem man eigentlich nach seiner Flammenrede letzte Woche nun eine Kurve in Monaco benennen müsste, Kevin Scheuren, meine Damen und Herren.
Ich weiß gar nicht, welche ich nehmen wollen würde in Monaco, muss ich sagen. Aber schöne Idee, vielleicht hört jemand zu aus Monaco. Ich bin bereit, ich gebe meinen Namen ab.
Ja, die ehemalige Löwskurve, ich fände, die wäre passend. So ein schönes Nadelöhr.
Ehrlich, ich bin keine Haarnadel. Also ich bin schon... Weiß ich nicht, bin so ein bisschen die Casino-Kurve. Vielleicht oben am Casino, ja. Da bin ich auch erfolgreich in Las Vegas. Vielleicht könnte man das machen.
Vielen Dank, hi Dennis. Hallo Kevin. Ja, der Grand Prix von Barcelona liegt hinter uns. Oscar Piastri hat ihn, man muss schon fast sagen, wie zu erwarten, gewonnen. Vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Und du schüttelst mir den Kopf. Da werden wir gleich natürlich drüber sprechen, wenn wir über den Gewinner reden. Vor Lando Norris und Charles Leclerc. Es gibt ein bisschen was, worüber wir später reden müssten. Denn wie gesagt, nach einer Safety-Car-Phase im Rennen gab es dann doch tumultartige Szenen, möchte ich fast sagen, über die wir dann im weiteren Verlauf der Sendung reden werden. Widmen wir uns aber erstmal dem Sieger, nämlich Oscar Piastri. Und das ist dann auch automatisch unser erster Sieger heute bei den Gewinnern. Was gibt es dazu zu sagen? Erstmal, er holt den Grand Slam, er holt die Pole Position, die schnellste Rennrunde und natürlich auch den Rennsieg. Er hat einen super Start, ist wirklich gut weggekommen, von Anfang an in Führung gelegen, aber es sah nicht immer ganz so aus, als ob er diesen Sieg einfahren könnte, denn Max Verstappen hat zeitweilig von hinten wirklich gedrückt und das Ganze nochmal spannend erscheinen lassen. Am Ende konnte Oscar Piastri sich dann aber durchsetzen. Und ja, was gab es dazu noch zu sagen? Er hat in den Post-Race-Interviews nochmal das ganze Wochenende eigentlich gelobt, wirklich von McLaren. Nachdem man am Freitag ja ein bisschen zu kämpfen hatte, seiner Aussage nach, hat er gesagt, war es doch ein, ich zitiere, nach Monaco ein tolles Wochenende, ein wirklich tolles Wochenende. Das hat er dem ehemaligen Footballspieler und Schauspieler Terry Crews und David Coulthard dann am Podium gesagt. Was er auch sagte, dass er sehr überrascht davon war, dass Max Verstappen diese Drei-Stopp-Strategie, die ihm das Leben dann auch ein bisschen schwer gemacht hat, gezogen hat. Alles in allem aber ein abgerundetes Wochenende für ihn, weiterhin WM-Führender. Und ja, Kevin, was war so dein Eindruck an diesem Wochenende von Oscar Piastri und warum hast du gerade mit dem Kopf geschüttelt, als ich sagte, ein zu erwartender Sieg?
Ja, ich muss vielleicht für die das jetzt nicht gesehen haben, obwohl doch, auf YouTube könnt ihr den Podcast ja sehen, jeden Mittwoch gibt es den da auch. Ich habe nicht mit dem Kopf geschüttelt, aber ich war so, also so eindeutig war es jetzt nicht das ganze Wochenende, muss ich sagen. Ich finde, Lando Norris ist eigentlich sehr, sehr gut ins Wochenende reingekommen. Es war ja auch vielleicht nur die Qualifikation von Norris, die es Piastri ermöglicht hat, diese gute Position für den Start zu bekommen, weil Norris eben, und ja, das muss man, glaube ich, ihm auch anheften, erneut viele Fehler gemacht hat in seiner letzten Q3-Runde, die ihm vielleicht die Pole Position gekostet haben. Aber dann gebe ich dir recht, ja. Im Rennen war Oscar Piastri vom Start weg eigentlich ohne Zweifel. Ich persönlich glaube auch nicht, dass der Sieg in Gefahr geraten wäre. Ich denke, dass was Max Verstappen noch hätte schaffen können, wäre Lando Norris zu bekommen. Aber klar, das Safety Car spielte McLaren dann so weit in die Karten, weil Verstappen keinen Softreifen mehr hatte, den er draufziehen konnte, der noch gut genug gewesen wäre, die Performance rauszuholen. Deswegen hat man halt ihm gesagt, okay, du gehst auf die harten Reifen. Verstappen hat es nicht verstanden. Und für Piastri war dann aber auch alles klar. Weil auch im Rennen, auch wenn es eine kurzzeitige Phase gab, wo Norris ein bisschen ranrücken konnte, ich glaube, das war auch eher so ein bisschen, weil beide gemanagt haben, vor allem Piastri gemanagt hat, also erneut ein Positives für Oscar Piastri, zu merken, wann kann ich managen und wann nicht. Ja, hinten raus ein ungefährdeter Sieg meiner Meinung nach, ein verdienter Sieg meiner Meinung nach. Die Qualifikationsrunde gegen Norris war bombastisch, ja, so 2/10 ihm aufzudrücken. Ja, Norris hat Fehler gemacht. Aber zwei Zehntel ist ein Ding, ne? Es war der weiteste Abstand von Platz 1 zu Platz 2 in dieser Saison bisher. Und das ist im Kampf um die WM, im teaminternen Kampf, echt ein Pfund gewesen, was der dem Norris da aufgedrückt hat. Und das mit der gewohnten Coolness, ja. Also er hat das eigentlich auch alles sehr, sehr kühl quittiert. Er nimmt das jetzt mit und er weiß, in 2 Wochen geht es in Kanada weiter und dann muss es wieder sitzen. Also das wird noch ein sehr, sehr spannender WM-Kampf und ich glaube, also ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, dass in Spanien der Punkt erreicht ist, wo man sagen kann, es wird ein Zweikampf um die WM. Ja, das ist so mein Eindruck nach diesem Rennen in Barcelona.
Ja, Max Verstappen, da werden wir gleich drüber reden, hat sich natürlich jetzt so ein klein wenig auch aus dem WM-Kampf verabschiedet, was aber wir auch noch kurz zumindest mal ansprechen wollen oder ich gerne ansprechen würde. Am Samstag in der Qualifikation gab es ja so ein ganz, ganz kleines Scharmützel zwischen Lando Norris und Oscar Piastri, als Lando Norris sich da so ein wenig Windschatten geholt hat. Aber Oscar Piastri auch nicht bereit war, ihm den länger als irgend nötig zu geben, relativ schnell dann weggezogen ist. Und das Ganze mit Cheeky, also so ein bisschen, wie kann man das am besten übersetzen, Kevin? Was würdest du sagen, so frech, ne?
Ja, genau.
Also, ja. Frech, ja. Dann am Funk quittiert hat. Da hatten wir ja beide so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da doch wieder ein bisschen was auftut, ein bisschen was zu brodeln anfängt in bester Rosberg- und Hamilton-Manier. Am Ende war das, glaube ich, aber heute auf der Strecke auch ganz klar. Glaubst du, dass das jetzt so die ersten kleinen Spielchen sind oder war das eher so ein normaler Qualifikationsvorfall, den man jetzt auch nicht zu hoch hängen sollte?
Spannende Frage. Sagen wir mal so. Die beiden haben das ja versucht, sehr gut runterzuspielen am Samstag in der Pressekonferenz. Und Norris hat es versucht, so mit einem Lachen zu nehmen und zu sagen, ja, wir haben das ganze Wochenende über geplant. Man kann aber auch nicht planen, hinter wem man ist, wenn das der Fall ist, dass du einem Windschatten nimmst. Piastri hat es jetzt nicht so gefallen. Und ich weiß nicht, welche Reaktion entscheidender ist. Die in der Pressekonferenz, wo sie schon gut eine halbe Stunde Ruhe dazwischen hatten und sich ein bisschen abkühlen konnten, oder die Reaktion im Auto. Und die Reaktion im Auto, meiner Meinung nach, war bezeichnend für das, was Oscar Piastri, glaube ich, über die Aktion wirklich gedacht hat. Der Effekt war wirklich klein, ja. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass das jetzt irgendwie einen großen Einfluss hatte auf die Runde von Lando Norris und auf die Zeit von Lando Norris. Aber es geht ja um das, was du ausstrahlen möchtest damit, ne? Und es geht ja auch so ein bisschen um das, wie Oscar Piastri da auf die Seite gefahren ist. Nämlich im Grunde genommen fast auf der Bremse, wirklich nichts zu geben. Sascha Roos hat das bei Sky Deutschland den Anker genannt, den er geworfen hat und so ein bisschen den Eindruck hat das schon gemacht. Also ein Stück weit Scharmützel, ein Stück weit so der Beginn der Kopfspielchen, weil es jetzt auch, glaube ich, beide verstanden haben, dass es nur darum geht, wer von den beiden Weltmeister wird. Jetzt muss schon viel passieren, dass Verstappen da wieder so ranrückt, dass der wirklich eine Gefahr ist. Ja, ich weiß, die Saison ist noch lang, aber dazu müssten auch mal beide einen Nuller schreiben. Dazu müsste vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Zunder in das Team reinkommen. Kann alles noch reinkommen, gar keine Frage. Aber so gut, wie sie es versucht haben, runterzuspielen, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns diese Aktion im Saisonverlauf nochmal auf Wiedervorlage legen können, um das dann nochmal aufzugreifen, um zu sehen, dass das vielleicht tatsächlich der Startpunkt dieser Mindgames zwischen Piastri und Norris war.
Ja, was natürlich für die Fans des Australiers schön zu sehen war, nachdem er ja diesen Tripleheader bisher nicht wirklich, zumindest im WM-Kampf gegen Lando Norris, nicht wirklich erfolgreich bestreiten konnte, hat er jetzt zurückgeschlagen. Durchaus ein positives und ich glaube auch für ihn wichtiges Zeichen. Sich gerade jetzt, wo dieser WM-Kampf zwischen den beiden ja dann doch von den Punkten her sehr eng beieinander war, wieder mal ein bisschen zu befreien. Und für alle McLaren-Fans natürlich auch positiv zu sehen, diese ganze Frontflügel-Flexi-Affäre scheint ja dann McLaren tatsächlich nicht so betroffen zu haben, wie man es ja ursprünglich mal vermutet hatte. Da haben wir heute tatsächlich ein anderes Team, wo zumindest heute so die eine oder andere Aussage gefallen ist, dass die davon mehr betroffen sein könnten. Dazu aber auch später, wenn wir dann leider über die Verlierer reden. Ja, was war so, oder hattest du denn vorab Sorge, dass McLaren wirklich mit dem Frontflügel ein Thema haben könnte? Oder warst du dir relativ sicher schon nach den ersten Runden, dass da dieses Wochenende ganz normal Business as usual geht?
Also als ich gehört habe, dass die den Flügel, den neuen, schon mal in Imola getestet haben, habe ich mir da noch mal ein paar Zeiten angeguckt aus dem freien Training und habe gemerkt, so nee, eigentlich so wirklich einen Effekt wird das nicht haben. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Ich meine, die haben es ja auch die ganze Zeit gesagt. Nun sagst du das natürlich auch, um ein gewisses Selbstbewusstsein nach außen hinaus zu strahlen. Aber McLaren hat so ein perfekt ausbalanciertes Auto, hat so ein perfekt zusammengestelltes Auto für dieses Jahr 2025. Ich glaube, da muss schon sehr viel passieren, um das Auto komplett aus der Balance zu heben. Und wir haben uns ja auch immer gefragt, und wir können es ja vorwegnehmen, das Team mit Williams sein, über das wir später sprechen werden, die waren ja wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Ja? Und die waren auch wirklich schnell unterwegs. Und das war ja auch so ein bisschen das, was wir auch letzte Woche hier im Podcast gesagt haben. Denn ist das vielleicht gar nicht mal die Hackordnung ganz vorne verändert wird, weil wenn wir ehrlich sind, dann ist die Hackordnung gleich geblieben. McLaren vor Max Verstappen und dann Mercedes oder Ferrari. Kann man sich dann aussuchen, wer es ist. Das wird von Rennen zu Rennen unterschiedlich sein. Im Mittelfeld dagegen hat es schon so ein bisschen dafür gesorgt, dass es ein paar Verwirbelungen gab. Ne? Williams, die ein bisschen abgekackt sind, obwohl die natürlich sagen, ja, es liegt an der Strecke generell, weil wir uns hier nicht wohlfühlen. Finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, die Ergebnisse sprechen dafür, aber eigentlich müsste man ja meinen, dass bei einer solch, ich sag mal, austarierten Strecke für alle Teams eigentlich, dass man nicht so weit weg ist von der Musik. Dann hast du aber auf einmal Sauber und Racing Bulls und auch Alpine mit Pierre Gasly, die wieder nach vorne fahren oder weiter nach vorne fahren. Und das ist dann vielleicht sogar das, was im Mittelfeld einen viel, viel größeren Eindruck oder einen Einfluss hatte, als es wirklich ganz, ganz vorne war. Ich würde tatsächlich sagen, wir warten noch ein bisschen ab. Kanada könnte nochmal ganz spannend werden, weil es da ja auch verschiedene Bereiche gibt, die sowohl Geschwindigkeit als auch langsame Kurven mit drin haben, ob das einen Effekt hat. Und Österreich. Also Österreich könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass wir da auch nochmal einen Eindruck bekommen, wie viel diese technische Direktive dann doch Einfluss hat, vielleicht auch bei den Top-Teams. Aber für Spanien muss man sagen, nö, McLaren hat es nicht eingebremst. Im Gegenteil, man ist eigentlich sogar noch ein bisschen schneller geworden. Also Qualifikationsabstand dann zu Platz 3 waren, glaube ich, 3/10 oder sowas von Piastri. Und das ist auch eine ganze Menge. Und ich glaube auch nicht, dass McLaren groß eingebremst wird, ehrlicherweise. Auch nicht in Zukunft. Aber wir werden es weiter beobachten.
Das werden wir definitiv. Und ja, Kevin, bevor wir natürlich gleich zu dem großen Thema Max Verstappen heute kommen, haben wir aber noch ein paar Leute auf der Gewinnerseite notiert. Und einer, und über den freue ich mich ehrlicherweise persönlich wirklich, weil er mir doch echt gefällt dieses Jahr und für mich auch einer der Rookies ist, der wirklich gut von sich reden macht. Isa Katscha in der Qualifikation als 9. qualifiziert, im Rennen dann P7 reingeholt, hatte unter anderem ein tolles Überholmanöver gegen Pierre Gasly auf der Außenbahn von Turn 2 und hat nach dem Restart dann noch einen Platz an Nico Hülkenberg verloren, über den wir natürlich auch gleich sprechen werden aus deutscher Sicht. Ein famoses Ergebnis des Deutschen. Aber erstmal zurück zu Isa Katscha. Er hat jetzt natürlich mit dem Racing Bull auch ein Auto, was dieses Jahr wirklich gut im Wind steht, sage ich mal. Hat natürlich auch die dankbare Situation, dass er jetzt mit Liam Lawson einen Teamkollege hat, der auch gerade so ein bisschen auf der Suche nach seiner Form ist. Und das Ganze zusammen natürlich mit seiner wirklich guten Leistung lässt ihn aktuell glänzen. Und man unkt ja schon unter anderem auch in unseren Gruppen, im Discord, auf Telegram oder auf Facebook. Der muss jetzt langsam Sorge haben, dass man ihn in den Red Bull holen möchte, weil das ist momentan nicht die beliebteste Adresse, glaube ich. Und er macht sich ja momentan wirklich gut. Wie hast du Isa Katscha bis jetzt gesehen, generell im Saisonverlauf? Weil ich glaube, so ein kleines Resümee kann man ja jetzt mal ziehen. Und natürlich besonders jetzt an diesem Wochenende in Barcelona.
Also keine Überraschung für mich, möchte ich vorwegschieben. Ich finde, es gab schon auch in der Formel 2 immer wieder Ansätze von Klasse bei Isa Katscha. Das, was er unter Kontrolle bekommen musste, war mehr oder minder seine Emotionalität am Boxenfunk, seine aufbrausende Art. Und da muss ich sagen, das hat er auch sehr, sehr gut unter Kontrolle. Das finde ich beeindruckend, dass er schon auch in Momenten, wo es jetzt nicht ganz glatt läuft, seine Emotionen zeigt, aber sein Renningenieur auch sehr schnell wieder einen Zugang zu ihm findet, ihn davon wegzuholen. Und ich glaube auch, dass Peter Bayer und Laurent Mekies zwei perfekte Chefs für ihn sind, was schon seit Australien zu sehen war. Ne, dieser Moment, als er in Australien in der Einführungsrunde sich weggedreht hat und wirklich traurig durchs Fahrerlager lief, Anthony Hamilton kam, in den Arm genommen hat und ja später auch noch Peter Bayer extra vom Kommandostand gekommen ist. Ich glaube, wenn du ihm dieses Vertrauen gibst und ihm dieses Wohlgefühl gibst und ja, wir haben da bei Mick ja immer so ein bisschen drüber geschmunzelt, auch hier im Podcast regelmäßig. Wir haben auch das Interview mit Peter Hardenacke von Sky immer wieder auch herangenommen, so für diesen Moment, haben uns drüber lustig gemacht, so nimm ihn doch mal in den Arm. Aber man muss sagen, es scheint ihm gut zu tun. Und vielleicht hätte es Mick dann auch besser getan, da zu sein, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Und was Isaac Hadjar dann auf die Strecke bringt, ist beeindruckend, sowohl gegen Yuki Tsunoda, als auch gegen Liam Lawson, gegen Lawson sowieso, aber auch gegen Tsunoda, muss man sagen, hat er schon kleinere Glanzpunkte gesetzt. Und ich finde, der entwickelt sich prächtig und so sollte es auch beibehalten werden. Also ich glaube, das macht man auch bei Red Bull. Und dieses Wochenende hat es nochmal, also nach einem eh schon starken Monaco, finde ich, hat er es nochmal an diesem Wochenende bewiesen, dass es sowohl im Auto steckt. Das war, glaube ich, erstmal ganz wichtig für das Team generell, dass es im Auto steckt, aber dass es auch in ihm steckt. Und wenn er das jetzt beibehalten kann und sich immer weiter reinfuchsen kann, er muss Fehler machen. Er muss wirklich Fehler machen. Ich finde, er muss auch nochmal heftig crashen in diesem Jahr. Es muss eigentlich alles passieren in diesem Jahr, was ihn vorbereitet für 2026, wo er dann meiner Meinung nach bei Red Bull Racing fahren wird. Es sollte keiner bei Red Bull auf die Idee kommen, ihn zu früh in dieses Auto zu setzen. Ich würde sogar so weit gehen, und das greift auch schon mal so ein bisschen was vorweg. Verstappen hat ja für seine Aktion gegen Russell 3 Strafpunkte bekommen. Das heißt, er ist jetzt bei 11 von 12 Strafpunkten. Die Rennsperre droht. Nimm nicht Isaac Hadjar, wenn es soweit sein sollte, dass Verstappen gesperrt wird. Sondern nimm wegen meiner Sergio Perez, ruf ihn an, lass ihn fahren. Nimm Daniel Ricciardo, ja, lass ihn fahren, ist ganz egal. Nimm Liam Lawson besser noch, weil der kennt das Auto schon. Nimm nicht Isaac Hadjar, weil ich glaube, es würde allen Seiten gut bekommen, wenn man Isaac Hadjar das komplette Jahr über bei den Racing Bulls lässt, einfach um die Entwicklung nicht zu unterbrechen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich in Ruhe zu entwickeln. Und man hat zu häufig den Fehler gemacht, in der Vergangenheit Fahrer zu früh hochzuholen. Und auch wenn es nur ein Rennen wäre, nehmen wir jetzt mal den Fall an, dieses Rennen ist auf einer Strecke wie Spielberg zum Beispiel. Kann ja sein, weil nach Spielberg werden erst wieder Strafpunkte bei Verstappen gestrichen. Vielleicht passiert da was. In Kanada. Und Hadjar fährt in Spielberg. Eine Strecke, die eigentlich sehr dankbar ist. Ja, weil ist ja wirklich nicht viel. Also die kannst du, also die schaffe ich selbst auf der Formel 1 Videospielkonsole ganz gut zu fahren. Aber jetzt nehmen wir den Fall an, das funktioniert ja ganz gut. Dann ist der Hype so groß, der Druck auf Tsunoda steigt nochmal mehr, weil man lässt Tsunoda jetzt ein bisschen in Ruhe. Und man kommt auf die Idee, den Tausch noch früher zu machen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber wenn das so kommt, ist die Gefahr einfach zu groß, dass man Hadjar auch verbrennt. Und allen Seiten wäre es jetzt, glaube ich, das Beste, das so zu lassen, wie es aktuell ist, und dann für 2026 den Move zu machen. Weil dann ist Hadjar besser entwickelt. Er hat eine ganze Saison Formel 1 gefahren, ohne diesen immensen Druck, den du bei Red Bull hast. So oder so. Egal, ob es jetzt um eine Konstrukteursweltmeisterschaft geht oder um eine Fahrerweltmeisterschaft geht oder dass du helfen musst, Verstappen zum Fahrerweltmeister zu machen. Und es ist auch weiter offensichtlich, dass dieser zweite Red Bull für keinen wirklich fahrbar ist. Der letzte, für den der fahrbar war, muss man einfach auch anerkennen, ist Daniel Ricciardo. Der letzte, der es neben Max Verstappen hinbekommen hat, konstant Leistung zu bringen und konstant das Auto in Bereiche zu bringen, in denen es erfolgreich ist und der Fahrer heißt nicht Max Verstappen, war Daniel Ricciardo. Das muss man mittlerweile einfach sagen. Nein, da helfen auch nicht die paar guten Ergebnisse von Sergio Perez darüber hinweg zu täuschen. Alle anderen sind gescheitert. Krachen gescheitert teilweise. Und man sollte sich für 2026 was überlegen bei Red Bull Racing, die Chance zu ergreifen, man weiß ja auch nicht, wie es mit Max Verstappen weitergeht, was zu verändern am Auto, um es dem zweiten Fahrer auch zu ermöglichen, gute Ergebnisse zu fahren. Und Isaac Hadjar könnte ein Fahrer sein, der genau das mitbringt. Er ist auch so ein bisschen ungehalten, er ist so ein bisschen ungestüm, wie es Verstappen damals bei Toro Rosso auch war. Ich finde, da gibt es auch Parallelen zwischen den beiden. Vielleicht nicht in der Peak-Performance, aber das muss es ja jetzt auch noch gar nicht. Also lass den Hadjar machen, der macht es richtig gut. Und das muss ich wirklich sagen, gefällt mir extrem. Hat mir in Spanien wieder imponiert. Ich finde ihn auch in Interviews sehr angenehm. Ja, ist ein bisschen schüchtern und trotzdem selbstbewusst. Also ich mag das. Ich finde das super. Er macht mir Spaß. Wir machen die Racing Bulls extrem viel Spaß. Und ich glaube, wenn er das jetzt nach und nach immer weiter konstant auf die Beine stellen kann, was er da gemacht hat, jetzt vor allem in den letzten beiden Rennen, dann ist Hadjar auf einem richtig, richtig guten Weg.
Ja, das finde ich auch. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr angetan von ihm. Ich bin auch der Meinung, man sollte diesen Move da nicht zu früh machen, denn er entwickelt sich gerade wirklich gut und man hat mit Liam Lawson ja schon, ja, jemanden doch ein bisschen verbrannt, weil auch das muss man sagen, Liam Lawson nicht wieder bis jetzt auf die Füße findet, auch jetzt an diesem Barcelona-Wochenende. Er hat zwar so die ein oder andere Aktion gehabt, ein paar Duelle, hat Williams auch mehr oder weniger da auch ein bisschen Frontflügel gekostet, aber es hat eben gezeigt, dass das was mit dir macht, wenn du bei Red Bull scheiterst. Und daher kann man wirklich nur hoffen, dass man Isaac Hadjar da die Zeit gibt, denn ich glaube, da baut sich gerade jemand auf, mit dem wir noch wirklich die nächsten Jahre viel Spaß haben können. Mit wem wir wahrscheinlich leider nicht mehr allzu viele Jahre Spaß haben werden, aber hoffentlich noch zumindest in den nächsten paar, ist unser deutscher Fahrer Nico Hülkenberg, der heute bravourös den 5. Platz eingefahren hat, begünstigt durch die 10-Sekunden-Strafe von Max Verstappen, aber selbst ohne die wäre er mit dem 6. Platz noch richtig, richtig gut dabei gewesen. Durch die Strafe allerdings war es dann, wie gesagt, Platz 5 und ja, Kevin, von Platz 15 gestartet, Platz 5 eingefahren, mit eins seiner besten Ergebnisse und ja, es war auch, ich möchte sagen, zeitweise gar nicht so abzusehen. Es war relativ unauffällig teilweise auch von ihm. Aber nach dem Safety Car hatten wir dann einen Move, den er wirklich für die Weltöffentlichkeit nochmal gemacht hat. Denn er hat im Sauber den 7-fachen Weltmeister Lewis Hamilton einfach mal weggesnackt mit seinem Sauber. Und das waren famose Bilder. Und wir haben heute im Discord auch zusammen das Rennen geschaut. Und ich habe mich auch hinreißen lassen, da ein langgezogenes Nico Hülkenberg in den Chat zu rufen. Ja, mal wieder ein tolles Ausrufezeichen von Nico Hülkenberg, der ja in der Qualifikation noch von seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto geschlagen wurde. Es sah gar nicht gut aus. Das hat er ja auch selber in seinem Interview bei den Kollegen von Sky Deutschland gesagt, dass er das als sehr versöhnlichen Tag empfunden hat, nach einer wortlaut miserablen Qualifikation. Er war sehr enttäuscht und sauer, zum größten Teil über sich selber, denn er sagt auch, die Fehler in der Qualifikation, die sind von ihm ausgegangen. Und von daher, ich fand ihn noch sehr, sehr zurückhaltend. Die Kollegen von Sky haben das natürlich auch nochmal erwähnt. Das war eigentlich ja wirklich richtig, richtig gutes Ergebnis und aus deutscher Sicht eigentlich ein sehr, sehr gelungenes Wochenende, oder?
Ja, total. Also Chapeau an Nico Hülkenberg. Ich bin ja wirklich nicht der größte Nico Hülkenberg-Fan. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Aber wenn er so eine Leistung zeigt wie am Sonntag, dann bin ich der Erste, der sagt, verdammt stark. Und auch verdient, jetzt diese Lorbeeren einzuheimsen für ihn, nachdem er sich das bei der Qualifikation ja auch so ein bisschen selber kaputt gemacht hat mit einigen Schnitzern, für die er nur bedingt was konnte, logischerweise, weil einfach, manches hast du nicht so sehr unter deiner Kontrolle, was das Gripniveau angeht, was das Untersteuern angeht. Da hast du dann vielleicht mal den ein oder anderen Schnitzer drin, ohne dass du jetzt wirklich viel dafür kannst. Gleiches gilt da auch für Lando Norris. Aber wie er das im Rennen gemacht hat, auch schon beim Start, also der Start war ja bombastisch. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ich habe mir den in der Onboard nochmal angeguckt, wie er da quasi sich die Lücke sucht und direkt mal gefühlt an 3-4 Leuten vorbeizieht, weil vor ihm echt viele schlecht weggekommen sind und er direkt reingeht da. Hat dann meiner Meinung nach auch ein bisschen Glück und ich finde, da war die Rennleitung oder die Stewards waren da sehr gönnerhaft, was die erste Runde anging mit dem Notausgang. Weil ich finde ja persönlich nicht, dass dieser Notausgang wirklich einen Effekt hat. Also für mich ist dieser Notausgang, der ist gut gedacht, aber man verliert überhaupt nicht viel Zeit, wenn man da auf die Seite kommt. Und das hat Hülkenberg auch geholfen. Ja? Also der hat da ja sogar gefühlt Positionen gut gemacht in der Situation. Bortoleto übrigens hat meiner Meinung nach komplett abgekürzt. Also Bortoleto vor ihm, müsst ihr euch mal angucken, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht ein Bedrängnis gewesen von einem anderen und ist einfach rübergefahren, weil er gemerkt hat, ja, es ist eigentlich besser, darüber zu fahren, dann gehe ich hier nicht in ein Duell rein. Also, finde ich kritisch, muss man vielleicht nochmal überdenken, die Führung dieses Notausgangsbereichs, gab es auch später nochmal im Rennen, zwischen Russell und Verstappen ja dieses Manöver dann da auch mit diesem Notausgang mit drin, wo es für mich ein bisschen schwierig war zu verstehen, wie es sein kann, dass man so einen Vorteil eigentlich auch hat, wenn man den Notausgang nimmt, aber gut, die Rennleitung hat es nicht bestraft und das hat Hülkenberg natürlich geholfen. Dazu kommt, herausragend gut strategisch umgesetzt von Sauber, die Boxenstops haben funktioniert Und dann hinten raus das Highlight natürlich Lewis Hamilton aufzuschnupfen. Ja? Und da muss man sagen, ich glaube, dass das i-Tüpfelchen für dieses gesamte Wochenende war. Der Datenanalyst von Formel1.de, Kevin Herrmann, hat es am Freitag ja schon vorhergesagt, dass Hülkenberg eine extrem gute Longrun-Pace hat und das hat sich komplett bewahrheitet. Sauber hat Updates gebracht, die funktioniert haben. Und bei Sauber bin ich jetzt wirklich gespannt darauf, ob man das mitnehmen kann in die nächsten Rennen, dass diese Updates auch den Effekt haben, dass sie nicht nur in Spanien jetzt gut sind, sondern auch auf anderen Strecken, die dann noch kommen. Und dann muss man so einen Hülkenberg auf der Rechnung haben. Ne? Also ich möchte jetzt noch nicht verschreien, dass er irgendwie aufs Podium fährt dieses Jahr. Ich muss mir auch überlegen, wie es dann mit dem Podcast weitergehen kann, wenn der aufs Podium fährt. Spaß beiseite. aber nee, das ist krass. Also ist einfach krass. Ich finde, Bortoleto hat es auch gut gemacht, das ganze Wochenende über eigentlich. Aber Max Verstappen hat ja gesagt, it's time to shine im Rennen. Und ich muss wirklich sagen, Nico Hülkenberg war eigentlich der sich dieses Motto zu Herzen genommen hat und wirklich gescheint hat am Sonntag in Barcelona. Also beeindruckend, wirklich, wirklich gut. Kein Fehler erkannt. Hinten raus dieses Ergebnis nochmal versüßt durch das Überholmanöver gegen Hamilton. Also Applaus für Nico Hülkenberg.
Ja, passend zu Time to Shine hat sein Teamchef Jonathan Riedley bei den Kollegen von Sky Deutschland auch nochmal gesagt, Nico Hülkenberg, wenn er die Chance hat zu glänzen, dann glänzt er. Er hat außerdem auch nochmal die Leistung des ganzen Teams gelobt, das neue Update als wirklich sehr gut empfunden. Mit allen Reifenmischungen, laut seiner Aussage, ist das Auto wirklich gut zurechtgekommen und ganz wichtige Message für alle, die es mit dem Schweizer Team halten. Man schreibt 2025 noch nicht ab, arbeitet auch weiter an Updates und sagt, ja, die Tools, die wir haben, die scheinen zu funktionieren. Von daher doch noch Hoffnung für das Team, was eigentlich die meiste Zeit der letzten Perioden so die rote Laterne hatte, da nochmal die ein oder anderen Glanzpunkte zu setzen. Und mit Nico Hülkenberg hat man jemanden, der das, glaube ich, wirklich kann.
Ja, und Nico Hülkenberg, ich muss noch zu seiner Ehrenrettung sagen, es gibt oft genug in seiner Karriere den falschen Moment. Den falschen Moment, zum falschen Team zu wechseln. Und den Moment hat er meiner Meinung nach so ein bisschen bei Force India zu Renault gehabt. Also muss man im Nachhinein sagen, dass das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss war, dann zu Renault zu gehen. Und jetzt, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Haas in diese starke Rolle gewachsen ist. Das Team, was er zu dieser Saison verloren hat. Und wenn sich Hülkenberg jetzt aber da reinfuchsen kann und wenn Sauber, / Audi, die richtigen Schritte geht und es tatsächlich so wird, dass dieses Team 2026 zum Top-Team wird, Diggi, dann ist aber richtig was los. Ja? Und dann kann er vielleicht doch nochmal auf seine alten Tage in der Formel 1 das Podium feiern. Und wer weiß, ne? Träumen wir mal, dass wir nochmal die deutsche Nationalhymne für einen Sieger hören, ja, und das dann nur einmal, denn es wäre ja dann auch ein deutsches Team, was dann am Ende, ich glaube, die Schweizer Hymne wird laufen, ne? Das hat man ja abgemacht, sollte Sauber mal gewinnen, würde die Schweizer Hymne laufen, aber sicher bin ich mir da nicht, nagelt mich nicht drauf fest, am besten checkt es bei ChatGPT. Nein, aber ja, wäre cool, ich würde es mitnehmen und wenn es verdient ist, dann gibt es wieder Applaus für Nico Hülkenberg.
Ja, definitiv. Auch von meiner Seite aus natürlich. Kommen wir zu den letzten zwei Gewinnern, für die wir uns entschieden haben. Und da war ich sehr froh, Kevin, dass du die auch so mehr oder weniger ins Spiel gebracht hast, weil ich da nicht parteiisch wirken wollte. Aber es handelt sich um meinen Helden Fernando Alonso und den Fahrer meines Lieblingsteams, Pierre Gasly. Fangen wir mal mit dem spanischen Lokalmatadoren an. In der Qualifikation Platz 10, hat nur eine Runde im Q3 gefahren, deswegen da noch ein bisschen abgestürzt, weil sich da auch, glaube ich, die Strecke zum Ende hin echt nochmal entwickelt hat und die Rundenzeiten wirklich gefallen sind, hat aber gejubelt nach seinem Q3-Run, fast als ob er die Pole geholt hätte. Also da,
Weltmeister.
Hat nur noch gefehlt, dass er wieder We Are The Champions singt.
Und rauskommt und dann diesen wilden Tanz.
Ja. Oder den Kranich.
Genau,
den Kranich.
Aus Versehen zu Flavio rennt.
Aus alter Gewohnheit. Ja, Qualifikation, dann war es eben Platz 10 und im Rennen dann Platz 9. Begünstigt auch hier, das muss man sagen, durch die Strafe von Max Verstappen. Aber der erste Punkt oder jetzt somit sogar die ersten Punkte sind endlich gefallen. Glaubst du, Kevin, dass Fernando jetzt, und ich muss es wieder sagen, wir sind hier bei Starting Grid, Leute, dass der berühmte Knoten bei Fernando Alonso jetzt geplatzt ist für dieses Jahr?
Nein, das glaube ich nicht. Ja, es war jetzt mal schön, die ersten Punkte geholt zu haben. Und es gab ja immer so Streiflichter von Aston Martin. Aber ich wäre sehr, sehr, sehr vorsichtig als Fan des Teams und als Fan von Fernando Alonso, da jetzt draus zu lesen, dass es jetzt ganz woanders hingeht. Also ich glaube, man kann sich für ihn freuen, weil er sich das auch verdient hat an diesem Wochenende. Du hast auch gemerkt, der will das unbedingt in Spanien schaffen. Ironischerweise in Spanien, da wo es vor 2 Jahren bergab ging für Aston Martin. Ne? Also nachdem dann die Updates kamen in Spanien mit dem neuen Unterboden, war es vorbei mit der Herrlichkeit des Saisonbeginns. Es wäre natürlich die Ironie der Geschichte, wenn das jetzt genau in die andere Richtung geht. Man macht was am Auto, man findet was. Der Einfluss von Adrian Newey auf das Update, was sie gebracht haben, ist nicht so groß, auch wenn viele sich das wünschen da draußen. Er wird sicherlich den einen oder anderen Ratschlag gegeben haben, aber Neweys Aufgabe ist, das Auto für 2026 auf die Beine zu stellen. Das bleibt auch so. Und dann ist es halt die fahrerische Klasse eines Fernando Alonsos, die dann hilft. Er hatte auch einige geniale Manöver im Rennen, hat das gut gemacht, ist ruhig geblieben und das Auto hat gehalten. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, nachdem in Monaco ja der Mercedes-Motor kaputt gegangen ist. Sprechen wir auch später noch drüber. Ja, gutes Ergebnis. Ich glaube, man sollte es aber schnell abhaken und zusehen, dass man sich in eine Position bringt, wenn die anderen Teams da vorne patzen im Mittelfeld, und das Mittelfeld ist extrem eng, dann vielleicht da zu sein. Aber ich würde nicht davon sprechen, dass das jetzt die große Kehrtwende bei Aston Martin und Fernando Alonso ist und jetzt holt man hohe Punkteergebnisse regelmäßig.
Was er mich aber doch ein bisschen geschockt hat, muss ich sagen, unser Fernando scheint wirklich so langsam zumindest in die Pubertät zu kommen. Denn einmal hat er ja tatsächlich einen Ausritt ins Kiesbett gehabt während dieses Rennens.
Guck.
Das wäre Fernando Alonso vorher natürlich nicht passiert. Also man kann abschließend sagen,
Rookie Mistake.
Vielleicht nicht das allerbeste Rennen seiner Karriere, aber wahrscheinlich das zweitbeste.
Also normalerweise müsste er sagen, dass es das beste Rennen seiner Karriere ist. Fernando Alonso macht keine Fehler.
Richtig, und er macht nur gute Rennen. Meistens sind es entweder die anderen oder das Auto, was dafür sorgt, dass er nicht gewinnt.
Ja, oder die Stewards.
Oder die Stewards. Ja, wäre er mal Brite geworden. Aber gut, naja. Kommen wir
irgendwann
dann zum.
Irgendwann hat er wieder einen Unfall und hat einen neuen Pass.
Ja, vielleicht. Dann ist er plötzlich Brite, oder? Ja. Ich traue ihm alles zu. Ich schreibe diesen Mann nie ab.
Nein.
Wen man auch anscheinend nicht ganz abschreiben darf, sind die Jungs und Mädels aus Enstone. Alpine zurück in den Punkten in Person von Pierre Gasly. Wer. Die Teamchef-Pressekonferenz verfolgt hat, der merkt, Flavio Briatore ist zurück mit einem sehr kuriosen Auftritt dort, wo unter anderem auch mal das Thema Mick Schumacher aufgegriffen wurde als künftiger Partner vielleicht von Pierre Gasly. Ja, ich habe nichts verstanden, Kevin, aber so ist es ja bei Flavio auch. Von daher, ich glaube dir mal, was du gesagt hast.
Ich habe es nur persifliert, wie es war.
Also, ich weiß, original. Ich behaupte, dass ich zumindest ein relativ gutes Schulenglisch mir irgendwie angeeignet habe und kann eigentlich die Pressekonferenzen auch verfolgen. Aber Flavio Briatore, ich verstehe nichts. Wirklich, es ist sehr, sehr schwer.
Für uns alle, Dennis, für uns alle.
Danke. Selbst Leute wie du mit der Pressekonferenz-Erfahrung haben da ihre Probleme, das beruhigt mich.
Ja.
Was mich auch beruhigt, tatsächlich Platz 8 für Pierre Gasly in der Qualifikation und im Rennen. Auch hier, muss ich wieder erwähnen, beschönigt ein bisschen durch die Strafe von Max Verstappen. Eigentlich war es der 9. Platz. Ja, bei Alpine, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das halbe Leid trägt Franco Colapinto fröhlich vor sich hin. Der ist nämlich wieder in den hinteren Plätzen zu finden. Da geht es wirklich bis jetzt noch gar nicht voran. Aber ein Schritt in die richtige Richtung für das Team und vor allen Dingen für Pierre Gasly, der ja, bis jetzt die Saison wirklich bisher vom Pech verfolgt war. Eigentlich immer mal wieder schon so kleine Spitzen gesetzt. Dann aber in den Rennen oftmals in Unfälle verwickelt. Man muss ehrlicherweise auch sagen, nicht immer ganz unschuldig dieses Jahr. Eigentlich so von ihm habe ich das in den letzten Jahren nicht in Erinnerung, aber in Monaco, in Saudi-Arabien, da war er nie ganz unbeteiligt bis hin zu schuldig an den Crashes. Wie siehst du denn Pierre Gasly so? Du hast ihn ja auch unter der Woche tatsächlich getroffen. Stimmt. Was glaubst du, könnte das, also ist Pierre Gasly, um das mal umzumünzen auf die Frage, die Flavio Briatore auch gestellt wurde, ist Pierre Gasly für die Zukunft ein Fahrer, mit dem Alpine 2027 den WM-Titel holen kann?
Boah, auch da muss ich sagen, nein. Also schon mal ganz das vorweg. Pierre Gasly ist für mich kein Weltmeisterschaftsmaterial, weil er ist gut. Ich nehme jetzt ungern das, was Dr. Mark gesagt hat, weil es natürlich immer schwierig ist, wenn du sagst A-Tier-Driver, B-Tier-Driver oder C-Tier-Driver. Ich finde, er ist für mich so B-Plus-Player. Der hat Momente, da ist er super genial, da ist er super schnell, da ist er in Duellen, da passt alles. Aber er hat zu häufig die Momente, wo man sich fragt, was denkst du dir eigentlich gerade? Gar nicht mal böse, ich mag den. Ich will sagen Fan, aber ich mag den. Wann immer ich den auch treffe, ich war ja am vergangenen Mittwoch in Dieppe in der Normandie, unweit von seinem Geburtsort. Da hat Alpine den A390 vorgestellt, so ein neues Elektroauto. Da war Zinedine Zidane da, da war auch er dabei. Wir haben ganz kurz miteinander geschnackt. Da ging es aber mehr um seine Heimat und sowas und die Bedeutung von Alpine für sein Leben und so. Weil eben auch die Heimat Dieppe, also die ganze Normandie, sehr eng verbunden ist mit dem Unternehmen Alpine und was das für ihn bedeutet, dann auch Teil dieses Teams zu sein oder Teil der Marke zu sein. Und ey, der ist super sympathisch. Aber ich finde halt, für den ganz großen Wurf fehlt ihm irgendwas. Und das sind dann so kleinere Highlights, die er setzt. Das heißt, seine Siege oder Podien mit AlphaTauri, die natürlich hoch emotional waren, auch für mich, muss ich sagen, weil ich mich einfach sehr für ihn gefreut habe. Persönlich freue ich mich dann sehr für ihn. Aber er wäre jetzt keiner, den ich in diese Kategorie schieben würde wie ein Charles Leclerc. Max Verstappen nicht, haben wir ja auch gesehen bei Red Bull. Auch George Russell nicht. Ich sehe auch Kimi Antonelli grundsätzlich als stärkeren Fahrer als ihn, um jetzt mal ein sehr junges Beispiel zu nennen auch. An guten Tagen ist er gut, an schlechten Tagen ist er umso schlechter. Und das ist auch so ein bisschen Alpin, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber es war mal ein richtig gutes Wochenende für einen von beiden, während Colapinto ja auch mit dem Motor zu kämpfen hatte am Samstag und dann mit sich selber auch aktuell ein bisschen. Ja, und dann ist es halt ein One-Man-Team, was in manchen Rennen funktioniert und in manchen Rennen halt nicht. Und jetzt hat es funktioniert und da möchte ich aber auf keinen Fall denen jetzt was wegnehmen. Ja, nicht dem Team, es hat strategisch funktioniert, die Boxenstops waren gut, auch das muss man alles mit reinbeziehen. Aber bei Gasly hat es auch funktioniert. Am Samstag in der Qualifikation und am Sonntag im Rennen auch. Und deswegen gutes Punkteergebnis, aber auch da sollte man sich nicht drauf ausruhen. Alpine wird auf Dauer so ein Team sein, was einen jeden Nerv raubt, weil man sich fragt, ey, es sind so viele gute Begebenheiten dort, war ja auch schon in Enstone in der Fabrik, ist an manchen Stellen ein bisschen runtergekommen, runtergerockt, ist aber auch schon alt, der Bums. Und an anderen Wochenenden fragt man sich so, hey, krass, wieso hat es so lange gedauert, so diesen Schritt zu gehen für XY? Und ich bin gespannt, wie es wird, wenn Mercedes-Motoren hinten drin sind. Ich bin gespannt, ob es da eine Renaissance gibt, dieses Teams. Wenn man sich auch so ein bisschen von Frankreich löst und vielleicht hilft das dem Team auch in der Tat, ein bisschen erfolgreicher zu werden. Man hat mit Flavio Briatore auf jeden Fall einen, der alles dafür tun wird. Und für Pierre Gasly sind diese Inselrennen, wo es richtig gut läuft, wo er für sich, glaube ich, sagen kann, es war ein durchweg sauberes Wochenende, sehr, sehr wichtig, ein tolles Quali-Ergebnis, aber er ist jetzt keiner, wo ich denke, 2027, wenn das Team in Sphären vorstößt, die sie zur Weltmeisterschaft bringen können, das wird den Pierre Gasly einfahren. Also das wird mich sehr überraschen. Wir hätten dann 11 Jahre Starting Grid, wenn wir 2027 dann noch darüber sprechen. Und ja, wenn es so wäre, auch da, ne, bin ich der Erste, der sagt, ich habe da eine Fehleinschätzung gemacht, obwohl uns Leute vorwerfen, dass wir das nicht tun. Aber da würde ich mich natürlich auch freuen für ihn, aber sehen tue ich es nicht.
Ja, ich bin gespannt, wie es für ihn und das Alpine-Team weitergeht. Kanada ja jetzt nicht ganz so die Strecke, wo Alpine immer sehr, also wo Alpine Probleme hat. Ich erinnere mich da unter anderem an einen zweiten Startplatz von Fernando Alonso. Von daher bin ich gespannt und auch ein wenig optimistisch als Alpine-Fan, dass es da vielleicht zumindest auf diesem Level weitergehen kann. Ja, damit schließen wir fürs Erste die Gewinner ab und kommen dann gleich nach einer kurzen Pause, ich glaube, zu dem Thema, worüber alle nach diesem Grand Prix einmal sprechen wollen. Der Vorfall zwischen Max Verstappen und George Russell kurz vor Schluss. Wenn ihr darüber mehr hören wollt, bleibt doch bitte dran und dann sind wir gleich wieder für euch zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir reden immer noch über den großen Preis von Spanien in Barcelona und kommen jetzt zu den Verlierern dieses Rennwochenendes. Und ja, ganz oben steht Red Bull zusammen mit Max Verstappen. Da müssen wir drüber sprechen. Ich würde das gerne einmal, Kevin, bevor ich dann super gerne deine Meinung und deine Ansicht dazu hören würde, einmal aufgreifen nochmal. Max Verstappen hat dieses Wochenende mit einem guten Qualifikationsergebnis mit P3 begonnen. Das Rennen nach einer 10-Sekunden-Strafe aufgrund des Vorfalls, über den wir gleich noch sprechen, dann nur auf Platz 10 beendet. Hat erst, wie ich finde, ein sehr gutes Rennen gefahren. Hat, glaube ich, auch McLaren überrascht mit einer 3-Stopp-Strategie. Konnte zeitweilig wirklich gut aufschließen auf die McLaren. Bei uns im Discord, wo wir das Rennen ja zusammengeschaut haben, entbrannten da schon die ersten Diskussionen, ob McLaren vielleicht taktisch sich verpokert hat und das Rennen noch an Max Verstappen verlieren könnte. Hat unter anderem ein, wie ich finde, super Manöver gemacht, außen an Kimi Antonelli vorbei in Turn 13, wo man da so gar nicht mit rechnet. Und ja, es lief sehr gut für Max Verstappen. Er war auf jeden Fall auf Podiumskurs, hätte vielleicht Lando Norris noch bekommen können, man weiß es nicht. Aber dann rauchte der Mercedes von Kimi Antonelli ab und das Safety Car kam. Und alle Autos kamen dann nochmal zum Reifenwechsel und holten sich softe Reifen. Nur für Max Verstappen war kein softer Reifen mehr da. Dr. Marco hat bei den Kollegen von Sky Deutschland gesagt, der einzige softe Reifen, der noch da war, war schon 7 Runden alt und hätte diese Distanz dann wahrscheinlich so nicht mehr geschafft. Also bekam Max Verstappen als einziger Fahrer im Feld den harten weißen Reifen und der war ja an diesem Wochenende bekannt dafür, eigentlich so gar nicht zu performen. Dann, ja, es gab eine etwas längere Safety-Car-Phase. Die Überrundeten haben sich noch hinten anschließen dürfen und als es dann losging, hatte Max Verstappen direkt einen Quersteher eingangs der Startzielgerade und verlor da direkt an Speed. Charles Leclerc kam vorbei, rempelte ihn dann noch so ein bisschen an, was Max Verstappen, glaube ich, schon wirklich zur Weißglut getrieben hat. Dann stieß auch noch George Russell in Kurve 1 rein, wollte die ganze Chose auch noch ausnutzen. Max Verstappen musste ausweichen auf diesen ja eben erwähnten Ausweichweg, den auch Nico Hülkenberg genommen hat und hat dann erstmal am Funk ja fleißig gefordert, nämlich eine Penalty für George Russell und er wollte die Position von Charles Leclerc zurückhaben. Was er stattdessen zurückbekam, war ein Funkspruch, der ihm gar nicht geschmeckt hat. Nämlich, Max, can you let Russell through, please? Also er sollte George Russell wieder zurücklassen, wieder vorlassen. Und wie er dann reagierte, das war wirklich kontrovers. Denn Max Verstappen ließ ihn dann für einen ganz, ganz kurzen Moment vorbei, um ihm dann einen Rammstoß zu versetzen, der wirklich in Formel-1-Lobbys von mir nicht mal so beobachtet wurde. Crashte wirklich, also ich finde auch keine anderen Worte für, bewusst in ihn rein und holte sich dafür 10 Sekunden Strafe, 3 Strafpunkte ab. Du hast es gerade eben schon erwähnt, steht schon bei 11. Bis zum 30.06. darf da jetzt keiner hinzukommen, sonst wird er gesperrt. Und ja, es war dann wirklich schwer und auch traurig anzusehen, weil da möchte ich kurz noch einmal vorweggreifen, ich ja wirklich Max Verstappen sehr schätze und auch bewundere für sein Rennfahrtalent und meistens auch wirklich so für seine Art und Weise. Ich finde, er ist ein direkter Typ, er sagt, was er denkt. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Eigenschaft, aber manchmal, und da haben wir auch schon diese Saison drüber gesprochen, Kevin, gibt es dann diese Momente, wo, ich weiß nicht, ob sich da zwei Drähte in seinem Kopf berühren und dann gibt es da einen kurzen Blackout. Ja, also diese Aktion, mein Standpunkt, die geht gar nicht. Wie hast du so diese Aktion bewertet für dich?
Es ist ein bisschen tragisch, muss ich sagen, denn eigentlich hatte ich Verstappen klar als Gewinner auf der Liste vor dieser Aktion.
Ja, hatte ich auch.
Das war sensationell, was er gemacht hat. Das ganze Rennen, diese 3-Stop-Strategie, bombastisch umgesetzt. Vom Team, von ihm selber. die Pace, die er gefahren ist, mit welcher Konstanz er sie gefahren ist. Also sportlich gesehen, finde ich, kann man ihn nur loben. Persönlich gesehen habe ich ein großes Problem. Also was heißt persönlich gesehen? Sagen wir mal auf der anderen Seite gesehen. Weil persönlich kann man ihm nichts vorwerfen im Sinne von, das hat ja nichts mit seiner Person zu tun, sondern mit dem, was er da gemacht hat, geht das wirklich nicht, was da passiert ist. Also auch da muss man ihn vielleicht ein Stück weit verteidigen, dass ihm das Team vermutlich eine falsche Ansage gemacht hat. Denn das, was du gerade zitiert hast von Giampiero Lambiase, seinem Renningenieur, war ja eine Ansage noch bevor klar war, dass die Stewards no further action für die Nummer gegen Russell geben. Mit der Begründung, dass Verstappen ja nicht absichtlich neben die Strecke gekommen ist, sondern neben die Strecke fahren musste, weil Russell ins Rutschen kam, es eine kleine Berührung gab und Verstappen den Notausgang nehmen musste. In der Begründung für die 10-Sekunden-Strafe und über das Strafmaß müssen wir uns auch gleich mal unterhalten, stand dann drin genau das, dass die Stewards eigentlich entschieden hatten, dass es keine Not gibt, ihn vorbeizulassen, weil es no further action gab für diese Aktion und Lambiase vor allem Gehorsam vermutlich gesagt hat, lass ihn vorbei, um einer Strafe zu entgehen. Also es kam da viel zusammen. Verstappen war eh schon gereizt genug, dass er da auf diesen harten Reifen musste. Das lag ja daran, dass sie, und das hat Dr. Helmut Marko bei Sky Deutschland erzählt, einen Softreifen hatten, der schon 8 Runden drauf hatte und das ist einfach zu viel. Also sie hatten ja schon einen draufen gebraucht und der hatte nur 3 Runden drauf. Das ging dann noch, aber einen 8 Runden gebrauchten Reifen, einen Softreifen, das ist kompliziert. Und dann dachte man, okay, komm, wenn einer das hinbekommt, dann Max Verstappen. Ja, da Full Push quasi, wie hat Ralf Schumacher das gesagt, 11 Qualifying-Runden zu fahren. Hat nicht geklappt und dann kam es eben zu diesen beiden Aktionen. Also einer hat sich ja schon aufgebaut durch die Nummer mit Charles Leclerc, wo es ja auch keine Further Action mehr gab von den Stewards. Es gab zwar eine Untersuchung und auch ein Hearing nach dem Rennen, aber keine Strafe für Leclerc, weil beide in gewisser Weise ineinander reingesteuert sind auf der Start-Ziel-Geraden. Beeindruckend übrigens, wie Verstappen dieses Auto abfängt. Also andere wären da, glaube ich, konsequent abgeflogen, aber kein Max Verstappen. Ja, und dann dieser Rammstoß gegen George Russell. Wie gesagt, nehmen wir jetzt mal mit in Betracht, dass es dieses Missverständnis gab, aber ist ja egal, weil im Endeffekt wusste er davon ja nichts, sondern er konnte nur die Aktion so führen, wie er sie geführt hat, mit dem Wissen, was er zu dem Zeitpunkt hatte. Und er hat ihn ja nicht vorbeigelassen. Das ist für mich falsch. Also in meiner Betrachtung war es so, dass er zwar langsamer gemacht hat in der Kurve, um Russell vorbeizulassen, aber Russell ihm auch zu langsam gemacht hat, weil Russell natürlich auch gucken musste, dass er seinen Grip nicht verliert, weil ihn in der Kurve außen vorbeizulassen, muss man sagen, ist auch ein bisschen schmutzig. Ja, weil was passiert? Wenn du ihn da vorbeilässt, und Russell verliert den Grip, dann rutscht er raus. Das ist schon, also das ist ja gewieft von Max Verstappen. Der wusste ja, wo er das macht. Und auf das Spiel hat sich Russell nicht eingelassen, hat dann auch relativ langsam gemacht. Und dann kam es eben so, wie es kam. Verstappen hat, glaube ich, einfach die Kontrolle verloren über seine Emotionen und ist einfach in ihn reingefahren. Das hat mich komplett an Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve, 97 in Jerez erinnert. Und die Strafe, die Schumacher bekommen hat, wissen wir ja. Nun können wir das nicht vergleichen im Sinne dessen, dass man ihm aus der WM nimmt und alle seine Punkte streicht und ihn disqualifiziert. Aber was für mich auch noch dazu kommt, ist Verstappens gnadenlos freche Reaktion nach dem Rennen. Dass er in Interviews geht und sich hinstellt und sagt, George Russell hat das ja sehr kritisiert, sein Verhalten. Und ich finde, aus Sportfairness-Sicht muss man das kritisieren und muss man hart kritisieren, was Verstappen da gemacht hat. Das geht gar nicht. Das war eine Tätlichkeit. In anderen Sportarten hätte es dafür eine rote Karte gegeben. Das wäre, oder ein technisches Foul im Basketball zum Beispiel. Und das wäre in den meisten Fällen ein Platzverweis gewesen. Das heißt, die Disqualifikation für dieses Rennen. Punkt. Mit 10 Sekunden und 3 Strafpunkten kommt Max Verstappen ultra gut weg. Und wie er sich danach verhält, weil ein George Russell das natürlich kritisiert und weil es auch darum geht, jetzt muss man natürlich bedenken, Russell und er haben eh ein angespanntes Verhältnis. Ja? Also, dass es zwischen den beiden jetzt nicht traute Einigkeit gibt, ich denke, das ist klar. Aber wie Russell das zu Recht kritisiert, nämlich, du hast eine Vorbildfunktion und der musst du auch Herr sein. Und Russell, finde ich, hat damit einen Punkt. Und Verstappen tut das ab mit, ja gut, dann nehme ich beim nächsten Mal Taschentücher mit. wenn die Kinder davon beeinträchtigt sind. Oder Sky UK, die gesagt haben, ja, ist das nicht auch ein Fall dessen, wo du so ein bisschen Ansehen verlierst, ne, wenn du sowas machst? Ja, das ist deine Meinung. Oder auf die Frage, ob das denn nötig gewesen wäre, diese Aktion zu fahren, dann sagte er so, ja, ist das nicht egal? Weil ich kann ja eh nichts sagen. Wenn ich was Kritisches sage, dann kriege ich eh eine Strafe. Und das gefällt mir an Max Verstappen nicht. Und das wird mir an Max Verstappen nie gefallen. An Max Verstappen gefällt mir extrem viel mittlerweile. Mir gefällt seine Art, wie er fährt, wenn er gut fährt. Mir gefällt seine resolute Art in Duellen auf jeden Fall. Mir gefällt auch seine Art in seinen Streams. Aber mir gefällt das nicht, wenn er das macht, was er da gemacht hat. Ich finde, das gehört sich einfach nicht und ist hart zu bestrafen. Ich finde 10 Sekunden zu wenig. Ich finde, man hätte ein Exempel statuieren müssen an der Stelle, weil das war, also er hätte disqualifiziert werden. Für mich hätte er disqualifiziert werden müssen. Man könnte sogar drüber nachdenken, ihn zu disqualifizieren und für ein Rennen zu sperren. Ohne Strafpunkte. Ja, keine Strafpunkte verteilen, aber das war übel. Das war richtig, richtig übel und deswegen ist er für mich klar Verlierer an diesem Wochenende. Nach so einer Aktion und vor allem nach der Reaktion danach, das geht gar nicht. Da kann ich dieses trotzige Kind, was er da nach draußen gekehrt hat, nicht ertragen und darf auch nicht honoriert werden. Nochmal, bis dahin, einwandfreies Rennen, tolle Leistung, Dreistopp-Strategie, beeindruckend, hätte ihm den 2. Platz gebracht, vielleicht unter Umständen den 1. Platz gebracht. Aber so muss ich sagen, Max Verstappen, setzen 6.
Du hast da wirklich einen spannenden Punkt angebracht, wie ich finde. Und zwar muss ich dazu sagen, hatte ich mir bis jetzt über das Strafmaß noch gar nicht so Gedanken gemacht. Aber diese Parallele zwischen Max Verstappen und George Russell heute und Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, die ist schon extrem. Und dann, wenn wir eben auf das gucken, was Michael Schumacher dafür als Strafe hatte, dann würde ich sogar sagen, wäre eine Disqualifikation absolut angebracht gewesen. Also
nehmen wir einen anderen Fall. Vettel gegen Hamilton in Baku vor einigen Jahren, ja? Wo es in der Safety-Car-Phase ja diese Situation gab, wo Vettel sich neben Hamilton gestellt hat. Und
he brake-tested me.
Genau, wo er mal einen mitgegeben hat. Vettels Strafe waren damals, glaube ich, 10 Sekunden Stop and Go. Das ist eine weitaus höhere Strafe als 10 reine Sekunden, Freunde. Für im Grunde ein weniger schlimmes Vergehen, weil Vettel meiner Meinung nach immer die Kontrolle über die Situation hatte. So ironisch das klingt. Es war hinter dem Safety Car, es war nicht so schnell. Er war Rad auf Rad, er hat genau gewusst, was er macht. Auch das darf man nicht gutheißen, das war unsportliches Verhalten. Aber das, was Verstappen gemacht hat, war also grob unsportliches Verhalten bei Vollspeed im laufenden Renngeschehen, das hätte ja eine riesen Kettenreaktion geben können. Und das ist für mich härter zu bestrafen als nur mit 10 Sekunden. Und das muss man mir erklären, warum das nur 10 Sekunden gegeben hat, während Vettel 10 Sekunden Stop and Go bekommen hat, was ja im Umkehrschluss, sage ich mal, was ist im Baku die Zeit, nehmen wir mal 27 Sekunden, das sind 37 Sekunden Strafe. Sogar noch ein bisschen mehr, weil so die erste, das Anfahren dauert und das Wegfahren dauert ja auch noch. Sagen wir mal, du hast 40 Sekunden Strafe bekommen. Da kommst du nicht auf Platz 10 raus am Ende. Der darf eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Der muss die schwarze Flagge bekommen und dann ist der raus. Und dann ist der fürs nächste Rennen auch noch raus. Weil so geht's nicht, Freunde der Sonne. Wenn wir einen vernünftigen Rennsport haben wollen. Und die Formel 1 sollte da vernünftig sein. Und Verstappen ist ja kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Und jetzt werden mir einige Verstappen-Fans aufs Dach steigen. Also ist mir auch vollkommen egal. Weil er hat das nicht nötig. Er hat es nicht mehr nötig. Vierfacher Weltmeister, der alles erreicht hat bislang, was er erreichen konnte. Mit so einem Verhalten, finde ich, reißt du dir es wieder mit dem Arsch ein, was du die letzten Jahre wieder richtig gut aufgebaut hast. 2021 klammer ich jetzt mal aus. Aber es gab immer solche Aktionen. Es gab immer solche Aktionen zwischendurch. Nicht so extrem wie heute. Aber es gab immer Aktionen, die fragwürdig waren, wo man dann auch so ein bisschen drüber hinweggeschaut hat und gesagt hat, ja, so ist er halt. Aber das geht nicht.
Was ich jetzt noch ganz spannend fand, Kevin, und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, ob du das eher so in die Kategorie Reich der Fabeln verweisen würdest oder ob da vielleicht was hintersteckt hinter der ganzen Aktion. Sky Deutschland Co-Kommentator und Formel-1-DE-Experte Ralf Schumacher. Der hat nämlich zweimal so Andeutungen gemacht, die ich doch sehr spannend fand. Einmal ging es darum, um Toto Wolff, denn der hat im ersten Interview zumindest mit Sky Deutschland auch für meine Sicht oder aus meiner Sicht der Dinge sehr, sehr zahm reagiert, als er nur sagte, ich weiß nicht, was mit Max war, ob es ein Problem mit dem Auto war oder er so genervt war, dass er vom Gas geht. Und ja, das fand ich schon sehr, sehr entspannt für Toto Wolff-Verhältnisse. Und ja, deshalb hat Ralf Schumacher einmal natürlich gefragt oder hinterfragt, ob diese Zahmheit dadurch sein könnte, dass man eben in Verhandlungen mit Max Verstappen steht. Und dann auch noch so ein bisschen die Tür aufgestoßen. Es gibt ja angeblich diese Performance-Klausel, die ja für, womit ja der Ausstieg oder von Max Verstappen bei Red Bull steht und fällt. Und der 10. Platz heute reißt ihn natürlich so ein bisschen rein ins Mittelfeld, weg von der WM-Führung, weg von diesen ersten vier Plätzen, um die es da dem Vernehmen nach geht. Glaubst du, dass das wirklich Thema ist oder dass das halbwegs irgendwas im Kopf von Max Verstappen heute ausgelöst hat oder denkst du, das waren einfach nur ein klassischer Max Verstappen-Ausraster?
Also das, was Verstappen heute gemacht hat auf der Strecke, hatte nichts damit zu tun. Ich glaube nicht, dass der daran denkt, dass er auf einer gewissen Position stehen muss, um seinen Vertrag lösen zu können. Ich glaube auch, dass wenn ein Max Verstappen gehen will, gibt es so viele Klauseln und Möglichkeiten, den kann Red Bull gar nicht halten. Toto Wolffs Interview fand ich auch extrem verräterisch. Nicht das erste Mal, dass er das Verhalten von Max Verstappen nicht mehr so deutlich kritisiert, wie er es noch vor einigen Jahren getan hätte. Ich meine, immerhin ging es gegen seinen Fahrer. Gegen George Russell. Gegen seinen Eins-Fahrer. Ja? Und er sagt einfach so, ja, ich muss mir das angucken, ja, war hitzig, ja, ne? Ey, vor ein paar Jahren hätte er gebrannt, vor ein paar Jahren hätte er noch sein Headset zerschlagen und jetzt steht er da und sagt so, ja, muss ich mir angucken, muss nach Hause. Der kriecht dem Verstappen seit Monaten so tief in den Hintern rein, weil er nichts riskieren möchte, um doch eine Möglichkeit zu haben, ihn zu bekommen. Das ist meine These, ist meine Meinung, rein meine Meinung. Weil diesen Toto Wolff so zahm, nach so einer Aktion, hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Der hätte die Hölle heiß gemacht, dass der noch disqualifiziert wird. Der hätte Protest eingelegt dagegen. Der hätte gesagt, der muss raus, es geht so nicht. Der hätte genau dasselbe gesagt, was ich gesagt hätte, mit dem du musst ein Beispiel sein für die Jugend, für die Nachwuchs. Nichts, gar nichts. Und da gebe ich Ralf Schumacher total recht. Da möchte ich mal gerne wissen, wie viel Wert der Vertrag von George Russell noch hat. Wenn er da schon nicht dagegen spricht. Also, oder Kimi Antonelli. Ne? Wie viel ist deine Glaubwürdigkeit wert, Toto Wolff?
Ja, also Toto Wolff erschreckend zahm. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er seinen Pumpernickel. Kevin, ob er seinen Pumpernickel noch scharf getoastet ist.
Nee, ich glaube.
Wahrscheinlich auch eher butterweich mittlerweile.
Ja, ist alles, also wirklich. Verrückt, wirklich. Es ist komplett verrückt. Es ergibt für mich keinen Sinn, wie Toto Wolff sich verhalten hat, außer natürlich, dass er Max Verstappen unbedingt haben möchte und alles dafür tut, das nicht zu gefährden. Weil natürlich jeder Angriff von ihm würde das gefährden. Weil dann würde sich Verstappen auch denken, was willst du eigentlich? So, warum soll ich denn zu dir kommen, wenn du mich hier angreifst? Und das ist auffällig, dass das jetzt schon seit vergangener Saison so zahm läuft. Also da wüsste ich gerne mal, was im Hintergrund besprochen wird zwischen Familie Verstappen und Toto Wolff, ob da nicht doch noch der große Coup kommt und wer auch immer bei Mercedes dann nächstes Jahr die Segel streichen muss. Also nochmal, ich habe ja den Vergleich mit dem Fußball. Ich weiß, ihr hasst ihn, aber ich bringe ihn trotzdem. Max Eberl sagte mal in einer Pressekonferenz, wenn Thomas Müller und ich uns tief in die Augen schauen, dann müssen wir gar nicht viel reden. Und das Gleiche hat Toto Wolff jetzt ja zuletzt mit George Russell gemacht, ne? Mit nur ein kurzes Gespräch. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich hochgradig gespannt, wann es eine Verlängerung gibt, wie es eine Verlängerung gibt. Aber nach heute würde ich mir als George Russell überlegen, ob das die Rückendeckung ist, die ich mir wünsche von meinem Teamchef. Weil Lewis Hamilton hat ja ganz anders verteidigt 2021. Also da muss man wirklich sagen, das war heute bei Sky Deutschland. Also wirklich für Toto Wolff-Verhältnisse. Boah, ich bin heute echt angriffslustig, ne? Aber also es war lächerlich. Wirklich, 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 wirklich lächerlich. Und verstehe die Reaktionen aus Sicht von Toto, aus Management-Sicht verstehe ich sie, weil du Max Verstappen haben möchtest. Aber für deinen Fahrer hast du nichts getan heute. Und da würde ich mir als George Russell denken, Ja. Will ich das noch?
Toto, this is so not right. Was auch not so right ist momentan, und wir bleiben im Hause Mercedes. Wir reden jetzt aber nicht über das Team Mercedes, sondern über den Motorenhersteller Mercedes. Denn diese ganze Chose, die wir heute hatten, war ja ausgelöst durch einen Motorschaden von Kimi Antonelli. Und ich habe heute zusammen mit unseren Zuschauern im Discord überlegt, das waren jetzt aber ganz schön viele Mercedes-Motorschäden oder Motorenprobleme, die wir in den letzten Wochen hatten. Und wir sind da zusammen auch in diesem Tripleheader nur auf 4 Stück gekommen, nämlich heute Kimi Antonelli, George Russell in Monaco im Tunnel in der Qualifikation, Fernando Alonso im Aston Martin zwar, aber mit Mercedes Power Unit im Rennen von Monaco, und Kimi Antonelli in Imola. Jetzt ist ja dem Vernehmen nach der Mercedes-Motor für 2026 so das heißeste Eisen im Fahrerlager. Der aktuelle Motor raucht aber in den letzten Wochen ganz schön ab. Meinst du, wir haben da ein Thema, oder ist das vielleicht auch einfach nur so auffällig, weil Mercedes eben auch die meisten Motoren im Grid zur Verfügung stellt? Hast du da so ein Bauchgefühl oder vielleicht auch mal was gehört in den letzten Wochen?
Ja, nee, gehört habe ich nichts, aber du hast natürlich recht, dass es auffällig ist, dass es jetzt viele Mercedes-Motoren trifft, ne? Hat jetzt auch zuletzt ja, ich glaube, Olli Berman getroffen irgendwo, also ein Ferrari-Motor, und auch bei Sauber gab es mal Probleme. Aber es ist schon spannend zu sehen, dass bei Mercedes mehr oder weniger jetzt reihenweise die Motoren mal den Geist aufgeben, und das bei allen Teams, außer McLaren. Und das ist ja auch interessant. Also schafft es McLaren vielleicht durch das Auto ein bisschen motorenschonender zu sein, weil sie einfach aerodynamisch besser arbeiten und so den Motor weniger hart rannehmen? Ich finde, das ist eine interessante Frage, und die müssen sich die anderen Teams auch stellen, sei es Mercedes selber oder Williams und Aston Martin. Oder ist das reiner Zufall? Es ist aber auffällig, dass es im Tripleheader jetzt 4 Motoren gab, die den Geist aufgegeben haben, und teilweise auch Kapital, also für heutige Verhältnisse, ne? Also das von Antonelli war auch krass. Da geht einfach der Motor vor der Kurve aus. Ja, das qualmt und raucht dann da aus seiner Airbox über ihm. Und das ist schon krass und auffällig. Und ich denke, das wird auch was sein. Ich meine, gut, ab nächstem Jahr gibt es eh neue Motoren. Ja, also ich glaube nach wie vor, dass Mercedes da gut aufgestellt ist. Also ich denke, das wird kein Problem sein. Aber für diese Saison gibt es halt noch für genau diese Kundenteams auch noch super viel zu holen. Und ich als McLaren würde mir auch Sorgen machen, wenn ich das sehe, dass da reihenweise die Motoren hochgehen. Oder aber sie sind eben, weil ich das ja gerade gesagt habe, so entspannt, eben weil es so ist, dass ihr Auto so gut funktioniert aerodynamisch, dass das mit dem Motor gar nicht mal das größte Thema ist. Gehört habe ich nichts, also dass es da irgendwelche Zusammenhänge gibt oder sowas, nein. Aber das, was man sehen kann, ist ja offensichtlich genug, und das hat auf jeden Fall einen Einfluss.
Ja, Kevin, ich finde es übrigens ultra, ultra cool, dass wir uns nicht mal in die Augen gucken müssen, damit du quasi meine Anschlussfrage schon von vornherein beantwortest. Das wäre nämlich gewesen, sollte man bei McLaren Angst haben.
Ja, wir brauchen einfach keine Worte.
Nein, keine Worte. Ist, ne, von Bonn nach Dortmund quasi wie WLAN. ein weiteres Team, auch mit Mercedes-Motoren ausgestattet, was an diesem Wochenende wirklich ganz, ganz böse auf die Bretter geschickt wurde, war Williams. Wir haben mit Alex Albon, der in der Qualifikation noch einen 11. Platz erreichte, was aber nach den letzten Wochen dann doch auch eine Enttäuschung war, ein Did-Not-Finish. Der musste aufgeben, nachdem ihm gleich zweimal der Frontflügel zersplittert wurde. Carlos Sainz in der Qualifikation Platz 17, im Rennen dann auch nur ein farbloser Platz 14. Also die Jungs und Mädels von Williams da wirklich gebeutelt dieses Wochenende. Und Nico Hülkenberg himself, unser Mann heute auf Platz 5, hat im Interview mit Peter Hardenake so in einem Nebensatz, als es nämlich um diese Frontflügelgeschichte ging, mal fallen lassen, dass die scheinbar Williams vielleicht mehr geschadet hat. Und das hat bei mir natürlich auch sofort die Alarmglocken läuten lassen. Ist Williams jetzt, weil das wurde ja sehr stark verlautbart, und das hat auch Alex Albon bei einem Interview gesagt, nämlich, dass das laut Vorhersage einfach die schlechteste Strecke für Williams ist und schon seit Jahren so ist. Ralf Schumacher hat dem nochmal beigepflichtet, der sagte, das war schon zu seinen Zeiten eine Katastrophe, in Spanien einen Williams zu fahren. Kevin, können wir das glauben, dass es jetzt an der Strecke lag, oder glaubst du, dass der Frontflügel da doch auch ein bisschen Einfluss genommen hat auf dieses doch schlechteren Ergebnis von Williams?
Jetzt kommt eine super unzufriedenstellende Antwort. Ich weiß es natürlich nicht. Ja, ich kann ja nicht in Williams reingucken. Ich kann nur das nehmen, was uns die Fahrer das ganze Wochenende über gepredigt haben, dass diese Strecke für sie einfach extrem schlecht ist. Ob das jetzt stimmt oder nicht, welchen Einfluss der Flügel hat oder nicht, glaube ich, können wir nach dem nächsten Doubleheader, ist ja kein Doubleheader wirklich, aber ich denke nach Kanada und Österreich wissen wir ein bisschen mehr, ob bei Williams vielleicht der Einfluss des Frontflügels größer war als bei anderen Teams. Und das wird sehr spannend sein, weil Williams ja einen sehr guten Saisonauftakt hatte und das Auto wirklich, wirklich schnell war insgesamt. Und wenn der Einfluss des Frontflügels so groß war, dass das jetzt nach hinten losgeht, da muss man einerseits sagen, Chapeau an Williams, dass man das so gut bis dahin genutzt hat. Aber dann ist es natürlich auch die größte Gefahr. Weil wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann wird die Unzufriedenheit wieder steigen bei Albon und vor allem bei Carlos Sainz. Dann wird es vielleicht ein anderes Sphären gehen und das will man natürlich verhindern. Weil man möchte den beiden Fahrern ja auch vermitteln, hier passiert was und da passiert auch was, so ist nicht. Also das wird die spannende Frage der nächsten Wochen sein. Ob Williams da jetzt irgendwie einen Schritt zurück macht. Mein Bauchgefühl sagt mir nein. Ich glaube, dass der Effekt nicht so groß ist. Ich glaube wirklich, dass, weil es alle so gebetsmühlenartig wiederholt haben und witzigerweise Ralf das ja auch gesagt hat, dass schon immer Spanien nicht gut war für Williams, dass es vielleicht einfach an der Strecke liegt und dass es auf dem Madrid nächstes Jahr besser wird. Und ja, wenn nicht, dann möchte ich die Reaktion mal sehen, weil Albon war ja auch relativ entspannt. Ne? Der hat ja seine beiden Tête-à-Têtes mit Liam Lawson, der übrigens auch zwischen gut und böse gefahren ist irgendwo am Sonntag. Also wirklich mit dem Messern zwischen den Zähnen, der will es sich auch beweisen. Finde übrigens bei beiden Aktionen, also Albon hat sich das selber zugeführt, diese Schäden an seinen Frontflügeln. Ich finde übrigens die Regel, dass man seine Strafe nochmal absitzen kann und dann wieder weiterfährt mit einem halb kaputten Flügel, sehr sportlich, muss ich sagen. Und zwar nicht im sportlichen Sinne. Also ganz, ganz komische Regel, damit das nicht beim nächsten Rennen gilt, aber sei es drum. Haken wir es doch jetzt einfach mal ab, als es lag an der Strecke und legen uns auch dieses Thema auf Wiedervorlage nach Kanada und Österreich, um final zu sehen, ob der Einfluss der Frontflügel, und das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären, es gehen ja nicht wirklich, also es gibt ja diese Flaps, die man auch durch die Kamera sieht. Ja, also wenn zum Beispiel diese Kamera unten auf den Frontflügel zeigt, dieser kleine Flap, der immer so hoch und runter geht. Ja, bei Geschwindigkeit geht der runter und beim Bremsen geht der hoch. Natürlich hat auch der sich ein bisschen weniger gebogen als sonst, aber es geht viel mehr um die innere Verbiegung sozusagen in diesem Flügel. Also dieser Flügel bekommt ja als statischen Test zwei Gewichtsblöcke mit einem gewissen Druckniveau aufgesetzt und der darf sich nicht verbiegen. Aber das sind statische Tests. Ja, und was ist die Formel 1 eben nicht? Statisch. Weil wenn du fährst, hast du Dynamik drin. Und die Dynamik des Flügels wollte man verhindern. Diese innere Verbiegung darf nicht so groß sein. Und diese innere Verbiegung sorgt dann auch dafür, dass das wiederum den gewünschten Effekt in schnellen Kurven und in langsamen Kurven hat. Also genauso willst du es ja eigentlich, dass gar nicht mal dieser Flap, den wir sehen, das Entscheidende ausmacht, sondern das, was wir nicht sehen, das ist ja bei den Formel-1-Autos in allermeisten Fällen so, das, was wir nicht sehen, macht eigentlich den größten Unterschied. Das, was wir sehen, das sehen alle. Da hast du ja keine Geheimnisse. Das, was du nicht siehst, das ist das Beste für dich gegen die Konkurrenz. Und das hat Williams bislang offenbar weitergebracht. Ich möchte nicht spekulieren, dass das einen großen Effekt hat, weil ich glaube, das wäre unfair dem Team gegenüber. Ich glaube generell nicht, dass diese technische Direktive den größten Einfluss hat auf alle Teams, weil ich glaube, dass das heißer gegessen wurde, als es im Endeffekt, heißer gekocht, als es gegessen wurde. Du musst deine Sprichwörter auch kennen, Kevin Scheuren. Nee, also machen wir mal Spanien den Deckel drauf, aber lassen den Deckel noch so ein bisschen auf. Weißt du, bei so Nudelwasser. Das ja, ist halt ja, nicht überkocht, ja. Aber... Wir schauen mal. Wir schauen mal in Kanada und in Österreich. Aber festhalten können wir für Albon und Sainz, was kein gutes Wochenende in Spanien. Insbesondere für Sainz nicht, muss man sagen. Bei seinem Heimrennen Qualifikation war Mist. Rennen war so lala. Also gut. Abhaken, weitermachen und dann in Kanada wieder angreifen.
Ja, it was a joke. Da auch nochmal ganz herzliche Grüße an unseren Social-Media-Meister Sascha Riefe, der mich wunderbar gut aussehen lassen hat, indem er genau die Stelle, wo ich gesagt habe, ach, das wird ein Ding zwischen Williams und den Racing Bulls hinter den Top-Teams, die noch genau ausgekoppelt hat für unseren Instagram-Kanal. Also ja, da lag ich wohl falsch. Kommen wir zum letzten Verlierer dieses Sonntags und einem, der, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, der sehr medienwirksam heute seinen Platz eingebüßt hat an Nico Hülkenberg, nämlich Lewis Hamilton. Und es fing ja wirklich gut an. Er hat den Ferrari auf Platz 5 gestellt in der Qualifikation, hat Charles Leclerc geschlagen und im Rennen, und das liest sich auch erstmal gut, Kevin, Platz 6 geholt. Auch da, ich muss es leider jetzt gebetsmühlenartig, auch ich sollte meine Sprichwörter kennen, wiederholen. Aber auch da eben bedingt durch die Strafe von Max Verstappen natürlich, aber P6 erstmal gut. Zwei Sachen, die machen mir aber dann doch Sorgen, was Lewis Hamilton aktuell angeht. Einmal, dass er sich dann doch zwischen diesem guten Qualifikationsergebnis und dem Rennen wirklich hat abkochen lassen. Er hat gegen Charles Leclerc kein Land gesehen. Auch im direkten Duell hat er ihn, wie ich finde, unnötig lange aufgehalten. Das wirkte wieder nicht gut, wirkte nicht teamplaymäßig, obwohl er das ja auch immer einfordert. Ja, und ohne Nico Hülkenberg und das Sauberteam jetzt schmälern zu wollen, aber es darf dir eigentlich auch nicht passieren, dass du dich kurz vor Schluss nach dem Restart dann nochmal von einem eigentlich wirklich wesentlich schlechteren Auto überholen lässt und dann ja im Endeffekt aus eigener Kraft gegen ein Kundenteam verlierst. Ja, Lewis Hamilton dazu bei den Kollegen von Sky UK. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie ironisch das gemeint war, als er sagte, die Strategie war super, die war tolle Leistung. Und daraufhin dann, als die charmante Dame ihn fragte oder sagte, dass sie es ungern hat, wenn er so traurig guckt, hat er dann gesagt, was soll ich sagen? Es war ein schlechter Tag. Was soll ich da sagen? Es war ein schlechter Tag. Das Ganze hat er in unterschiedlichem Wortlaut, glaube ich, noch dreimal wiederholt. Und ja, wortlos und ohne viele Worte ist er dann auch wieder aus diesem Interview gegangen. Was allerdings noch positiv zu sehen ist, durch das Podium von Charles Leclerc ist Ferrari nun zusammen mit den Punkten, die Lewis Hamilton heute eingefahren hat, auf Platz 2 der Konstrukteurs-WM. Also da zumindest auch was Positives für das italienische Team. Aber Lewis Hamilton, Kevin, mir macht er aktuell ein bisschen Bauchschmerzen. Jetzt würde ich ja gern wissen, ich weiß ja, dass du und Lewis Hamilton oder du zu Lewis Hamilton ja doch auch eine intensive Verbindung hast. Wie ist so aktuell dein Wasserstand, was das Thema angeht?
Intensiv, ja. Ja, es ist schwierig. Also ich verliere immer mehr den Glauben daran, dass das funktioniert für ihn. Ich muss sagen, dass mich seine Körpersprache nicht so, also sie passt nicht so zu dem, was er sagt. Er hat ja auch bei einer Medienrunde mit schreibenden Journalisten gesagt, er kann nichts Positives aus diesem Wochenende rausziehen. Das war das schlimmste Wochenende, was er jemals hatte. Ich meine, jetzt wissen wir bei Lewis Hamilton, entweder ist es das beste Wochenende, was er jemals hatte, vor den Best Fans, oder es ist das schlechteste Wochenende. Also das ist halt immer, ne, was gerade passt, ist ja sehr dramatisch. Was schockierend ist, ist, dass seine gute Leistung in der Qualifikation, glaube ich, absolut damit zu erklären ist, dass man bei Leclerc einen Weg gewählt hat, der sich für Leclerc ausgezahlt hat am Ende mit dem Podium. Klar, bisschen Glück dabei auch, aber dass er noch einen frischen Mediumsatzreifen hatte, hat Leclerc natürlich sehr geholfen. Und natürlich war das ein gutes Ergebnis in der Qualifikation vor Leclerc zu sein, aber es war nicht nachhaltig. Und im Rennen war Hamilton dann auch nicht da. Also er hat auch die ganze Zeit gefunkt, wieder, welche Probleme er hier hat, dass er keine Pace aufbauen kann, dass er da Probleme hat, hier ist irgendwas nicht richtig. Und das sind jetzt 9 Rennen. Nach 9 Rennen ein 7-facher Weltmeister, ich verstehe das, neues Team, neue Kultur, neues Land, ist nicht einfach, aber er ist ja jetzt kein Neuling. Und einen gewissen Zugang sollte er haben zum jetzigen Zeitpunkt und den hat er nicht. Und deswegen muss man sagen, ja, eventuell sinkt der Stern ein bisschen von Lewis Hamilton. Vielleicht braucht es auch nur ein wirklich gutes Ergebnis, um diesen Knoten endgültig platzen zu lassen. Aber ich habe Zweifel, dass es dieses Ergebnis gerade geben würde. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl bekommt, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Ja, es gibt immer so, auch da wieder das Wort Streiflichter, ne? Es gibt immer so diese kleinen Ergebnissprünge, wo es auf einmal richtig, richtig gut ist. Aber das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig und nebendran läuft dir ein Charles Leclerc im Grunde genommen einfach weg. Ja, und das kann nicht das Ziel gewesen sein, was er sich vorgenommen hat. Und das wird es auch nicht gewesen sein, was er sich vorgenommen hat. Und ich glaube, es muss jetzt bald was passieren. Es muss bald der Knoten platzen. Ich weiß, ihr liebt das, wenn wir das sagen, dass der Knoten platzen muss. Der Knopf aufgehen. Ja? Sucht euch eins aus, was euch besser gefällt. Aber ich habe Zweifel, dass es funktioniert. Und das ist schade. Ich habe mir mehr vor, ich habe mehr Hoffnung gehabt, muss ich sagen. Also habt ihr ja auch hier gehört im Podcast. Diese
Na, Vorfrage. Quatsch, nee, Kevin. Nee. Du warst doch ganz nüchtern.
Ja. Und am Ende ist es vielleicht nur alkoholfreier Tequila, den wir alle getrunken haben. Ist schade. Ist wirklich schade. Ja. Ich glaube, viele hätten sich das gewünscht, dass es zumindest Anzeichen dafür gibt, dass es in die richtige Richtung geht. Aber ja, wie gesagt, er kann sich auf die Fahne schreiben, Leclerc geschlagen zu haben in der Qualifikation, aber im Rennen dann von Nico Hülkenberg so überholt zu werden, das ist eigentlich die größte Demütigung, die dir passieren kann. Und das sollte allen zu denken geben.
Ja, leider ja. Was ich da noch anmerken würde, weil du auch gerade sagtest, es sind jetzt 9 Rennen und die Zeit. Was man aber sagen muss, auch wenn er natürlich jetzt nicht mehr auf dem Level in irgendwelche Teams gekommen ist, aber wenn ich jetzt überlege, wie schnell ein Fernando Alonso bei seinen Teamwechseln, auch sei es jetzt Aston Martin oder sei es auch Alpine, angekommen ist und dann zumindest bei Alpine hat er ja auch einen Teamkollegen gehabt, wo man wirklich sagen kann, den muss man erstmal schlagen. Da sehe ich schon, dass die Zeit so langsam eigentlich kommen müsste von Lewis Hamilton. Ich wünsche es mir auch wirklich, weil ich diese Geschichte einfach ultra spannend fände, wenn Lewis Hamilton mit Ferrari wirklich nochmal zu altem Glanz kommen würde. Aber auch ich muss da sagen, ja, auch meine Hoffnungen halten sich da leider ja, klein mittlerweile. Mal gucken, was wir da noch erleben. Was wir heute leider nicht mehr erleben werden, ist die Auswertung unserer Tippspiele. Ich möchte euch kurz erklären, warum. Der Kevin ist heute netterweise schon frühzeitig mit mir in die Podcastaufnahme gegangen, da gleich meinen Flieger abhebt in den Familienurlaub. Und dadurch, dass unter anderem die ganze Geschichte um Charles Leclerc und Max Verstappen noch nicht ausgewertet war und wir direkt nach der Urteilsverkündung reingesprungen sind, hatten wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch keine Ergebnisse final auf Kicktipp und bei, jetzt fällt es mir gerade wieder nicht ein.
F1 Fantasy,
dankeschön. Die reichen wir aber nach. Kevin wird das Ganze in den Shownotes verlinken. Und wenn wir dann nächste Woche ganz normal, ganz gewohnt, ich melde mich dann zwar aus dem Hotelzimmer, aber ich werde mich melden bei dir, Kevin, die Vorschau von Kanada angehen, dann können wir die ja vielleicht auch noch mal kurz reinbringen. Ehre, wem Ehre gebührt. Und wenn ihr da beim Tippen richtig lag, dann soll euer Name auch hier prunkvoll ausgeschmückt werden. Ich würde an dieser Stelle mich erstmal bedanken, Kevin, für deine Spontanität. Und es war wieder wunderbar. Ja, ich würde sagen, hast du noch irgendwelche Worte, die du noch mitgeben möchtest an dieser Stelle?
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Danke.
Genieß die Zeit. Ja, genieß die Zeit. Hab eine schöne Zeit. Ich glaube, nach diesen 3 Wochen tut uns ein bisschen Pause auch ganz gut. Ich hoffe, dass das mal so okay ist für euch. Wir nehmen das jetzt relativ früh schon nach dem Rennen auf. Das ist normalerweise nicht so das, was wir tun. Aber da komme ich dir natürlich gerne entgegen. Also dieser Podcast euch und eure Abreise überhaupt nicht irgendwie im Wege stehen. Und nächste Woche reden wir dann über alles Weitere. Bin froh, dass der Triple Header jetzt vorbei ist und wir mal ein bisschen durchschnaufen können. Waren dann doch 3 auf ihre Weise sehr intensive Rennen mit sehr vielen Themen. Und ich freue mich auf Kanada und Spielberg so als die nächsten beiden Rennen. Und bin gespannt, über was wir dann reden werden. Aber erstmal genießen wir alle mal die Auszeit. Wünschen euch schöne Pfingstfeiertage. Nächste Woche ist ja schon wieder, diese Woche ist ja schon wieder langes Wochenende. Also lasst es euch da ein bisschen gut gehen. Schaltet ein bisschen ab von der Formel 1 auch. Aber kommt gerne in unsere Gruppen. Ja, Starting with F1 Fans bei Facebook, Starting with Fans bei Telegram. Auf dem Discord-Server ist immer Platz für euch. Da wird natürlich auch immer was los sein. Leute diskutieren immer über die Formel 1, immer die neuesten News. Und habt bis dahin eine schöne Zeit. Und dir, Dennis, euch natürlich wirklich einen schönen Urlaub.
Dankeschön. Wie gesagt, auch nochmal von meiner Seite aus vielen Dank an dich. Und auch vielen Dank an euch draußen fürs Zuhören. Wir schließen das Kapitel Spanien, schauen nächste Woche voraus auf Kanada. Und bis dahin, bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel-1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.